Und dem Herrn wird das Opfer Judas und Jerusalems angenehm sein, wie in den Tagen der Vorzeit, wie in längst vergangenen Tagen. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, so haben wir es im Buch Maleachi in der Lesung gehört. Ich habe bewusst diese Lesungstexte ausgesucht, um ein wenig anzuknüpfen an mein Weihebild und den Text, den ich dort abgedruckt habe. Er ist vielleicht nicht ganz so einfach zu verstehen und ich möchte ihn heute in der Predigt vielleicht mal ein bisschen erläutern. Ich zitiere dort den heiligen Leo den Großen, der schreibt: Ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft. Und dann schreibt er: Denn was ist so königlich, wie wenn der Gott untergebene Geist Beherrscher seines Leibes ist? Und was ist so priesterlich, wie wenn wir Gott ein reines Gewissen weihen und auf dem Altar unseres Herzens unbefleckte Gaben der Frömmigkeit darbringen? Das ist uns durch die Gnade Gottes allen gemeinsam. Es taucht der Begriff Opfer hier auf, der in der Spiritualitätsgeschichte oft, ja, man kann ruhig sagen, missbraucht wurde. Und viele haben ihr Probleme damit, wenn allein dieser Begriff auftaucht. Und als ich jemanden meinen Zettel gab, sagte er mir: Ja, irgendwie schon, aber geht's nicht auch einfacher? Sicher kennen Sie, also zu mir gewandt, den Satz des heiligen Augustinus: Liebe und tu, was du willst. Dann reicht das nicht. Warum? Warum Opfer? Wie fast alles kann man diesen Satz so oder so verstehen. Die einen werden vor allem hören: Und tu, was du willst. Beim Imperativ, also der Aufforderung Liebe, werden dann wohl nicht allzu viele Forderungen mitschwingen, die diese Freiheit sofort wieder einschränken würden. Also Opferbereitschaft, Hingabe, Verzicht, um Gottes Willen, aber auch um des Nächsten Willen, den man liebt. Der Imperativ Liebe gerät dann leicht in die Gefahr zu einem einfach sei nett, ohne Tiefgang oder Verbindlichkeit. Umgekehrt kann man sich aber auch zu Recht fragen, wo tatsächlich die Freiheit bleibt, wenn wir so ganz dem Imperativ der Liebe folgen sollen. Wo bleibt beispielsweise diese Freiheit einer Mutter, einer vielköpfigen Familie, die heute immerhin gegen den Trend der Umwelt sich ungeteilt diesen Dienst, also von morgens bis abends widmet, und dabei Karriere und Hobbys verzichtet? Und tu, was du willst? Oder wo bleibt die Freiheit etwa einer Karmelitin, die ein Leben lang in den wenigen Quadratmetern ihres Klosters verharrt, nicht ausgeht, ohne Urlaub, ohne Freizeit, ganz dem Gebet, der Arbeit und dem Opfer eben hingegeben? Gehen wir einmal davon aus, dass dies alles nichts anderes ist, wie wir häufig hören, als die Aufforderung Liebe aus dem Satz des heiligen Augustinus. So kann man doch fragen, wo bleibt da nun noch der Raum für den zweiten Teil des Satzes: Und tu, was du willst? Wo ist da noch Freiheit? Wo ist da noch Raum für mich selbst, einfach der zu sein, der ich bin? Wenn wir heute beklagen, dass viele, nicht nur Jüngere, die radikale Hingabe in der lebenslangen Bindung von Mann und Frau in der Ehe scheuen oder die Bindung an ein Kloster und eine Regel, dann ist das, denke ich, der berechtigte und verständliche Kern dieser Frage: Wo bleibe ich dabei mit meiner Freiheit, mit meiner Sehnsucht, ja überhaupt mit dem, was ich bin und sein möchte? Die Texte des heutigen Evangeliums lassen uns da zunächst ein wenig ratlos zurück. Heißt es doch: Jede männliche Erstgeburt soll dem Herrn geweiht sein, kompromisslos, gehört ihm unzweideutig in seinem Dienst. In Christus dürfen wir uns da durchaus angesprochen fühlen. Jesus war der Erstgeborene von vielen, wir sind die anderen. Und in Exodus 13,12 hatte der Herr zu Mose gesprochen: Erkläre alle Erstgeburt mir als geheiligt. Alles, was bei den Israeliten den Mutterschoß durchbricht, bei Mensch und Vieh, gehört mir. Und in Exodus 22,28 hören wir: Den Ertrag deines Feldes und den Überfluss deines Weinberges sollst du nicht zurückhalten. Deinen ersten Sohn sollst du mir geben. Deinen ersten Sohn sollst du mir geben. Ebenso sollst du es mit deinen Rindern, Schafen und Ziegen halten. 7 Tage sollen sie bei ihrer Mutter bleiben. Am 8. Tag sollst du sie mir übergeben. Übergeben, das heißt in der archaischen Sprache der Bibel vernichten. Töten, ganz radikal gedacht. Etwas wird dadurch Gott gegeben, dass es unserem Gebrauch durch Vernichtung entzogen wird. Wir zucken heute instinktiv davor zurück und fragen uns vielleicht insgeheim, ob darin nicht eine geradezu unmenschliche Seite der Religion deutlich wird. Sollen wir Gott wirklich auf diese Weise lieben, dass wir unsere Lebensmöglichkeiten derart einschränken, ja, vernichten? Nicht mehr durch Vernichtung von Tieren oder Früchten, von denen die Menschen ja gelebt haben, nicht allem, aber doch dem ersten besten Teil, sondern im Grunde noch viel radikaler, durch Hingabe, eine Aufgabe, einen Dienst für Gott, den Nächsten oder die Familie. Christliche Vorbilder stehen uns ja genug vor Augen, wie etwa Mutter Teresa, die wir bewundern, aber deren Radikalität wir fürchten. Würde uns eine solche Hingabe unserer Lebensentwürfe nicht tatsächlich das Herz aus der Brust reißen, wie es das wohl Abraham getan haben musste, als er seinen einzigen Sohn Isaak auf dem Berg darbringen sollte, auf dem der Überlieferung nach auch der Tempel stand, in dem dann die Eltern Jesu ihren Erstgeborenen darbrachten. Freilich war es eine rituelle Darbringung, wie schon Isaak durch einen Widder ausgelöst wurde, so geschah es zunächst auch bei der Darbringung Jesu im Tempel, wobei sich das Opfer später im Kreuz tatsächlich noch vollenden sollte. Und darüber heißt es ja im Evangelium weissagend zur Mutter Jesu: Dir aber wird ein Schwert durch die Seele dringen. Das ist uns allen irgendwo gesagt, wenn wir Christus nachfolgen wollen. Vielleicht ist es tatsächlich noch das, wozu wir am ehesten Zugang haben. Wer nicht erfahren hat, für den, den er liebt, auch sterben zu können, der hat nie wirklich geliebt, geschweige denn, er war verliebt gewesen. Der Liebende wird diesen Verlust an Lebensmöglichkeit und Freunde nicht als Verlust empfinden. Eine unerträgliche Last wäre es ihm dagegen, die Vorstellung, es nicht tun zu dürfen. Die beiden Imperative Liebe und tu, was du willst, fallen hier wohl wie nirgendwo ineinander, auch für uns auf der menschlichen Ebene durchaus nachvollziehbar. Wir müssen das Ganze aber gar nicht so weit oben ansiedeln. Wer schon einmal jemandem begegnet ist, dem immer alles möglich und alles erlaubt war, dessen Freiheit und Möglichkeit nie beschnitten war, der weiß, was für eine Last das sein kann, den eigenen Wünschen und Träumen ohne Distanz immer ausgeliefert zu sein. Und wer sein Kind so erzieht, hat zu Hause wohl bald den schlimmsten Tyrannen im Kinderzimmer. Ich halte es deswegen für einen Fehler, nur den ersten Teil des Satzes, also Liebe, als herausfordernden Imperativ zu lesen und das tu, was du willst, lediglich als entlastendes Anhängsel oder gar als eine Belohnung dafür, alle Forderungen der Liebe und Opfer der Liebe gewissenhaft erfüllt zu haben. Nein, das herauszufinden, was das Tu, was du willst, für mich wirklich bedeutet und es dann auch zu tun, also wirklich die Freiheit und sich darin selbst zu finden, das ist der herausforderndste Imperativ überhaupt. Und weit schwieriger scheint mir manchmal, als sich jemandem, vor allem in der ersten Romantik, hinzugeben mit Haut und Haaren oder auch irgendeinem Hobby sich zu verschreiben. Dieses Hingeben, diese Leidenschaft des Hingebens, Liebe und dafür Opfer zu bringen, das kann man auch beim Briefmarkensammeln oder beim Segelfliegen erfahren. Manch einer aber begreift erst wirklich, was er im Leben hatte, wenn es ihm im Alter oder auch schon in jungen Jahren vielleicht durch eine Krankheit aus der Hand genommen wurde. Erst jetzt weiß ich, das Leben wirklich zu schätzen, wo ich es loslassen muss, hat mir ein schwerkranker Mensch einmal gesagt. Das muss man wohl nicht erklären, man kann es wohl auch nicht erklären, man kann es nur verstehen aus dem eigenen Empfinden heraus. Und genau das ist der Kern. Selbst ein Dreijähriger, der langsam seinen eigenen Willen entdeckt und dabei lernen muss, dass es nicht immer danach geht, soll damit schon etwas von dieser beglückenden Erfahrung machen, etwas zu haben und es zu genießen, ohne es haben und genießen zu müssen. Das ist ganz elementar. Und etwas ganz Ähnliches wie das, was Maria im heutigen Evangelium im Tempel tut oder Abraham und die anderen Patriarchen. Den Ertrag deines Feldes und den Überfluss deines Weinbergs sollst du nicht zurückhalten, nicht an dich binden. Deinen ersten Sohn sollst du mir geben, also loslassen, ebenso mit allem anderen. Das Erste und Wichtigste gehört Gott. Es wird dargebracht, mir entzogen, aber nicht vernichtet. Und jetzt kommt das Großartige der christlichen Botschaft, ausgelöst durch Christus selbst. Was im Tempel angedeutet ist durch das Opfertier oder bei Abraham durch den Widder im Gebüsch. Für uns Christen ist dieser Mitvollzug dieses Handelns Christi der Kern unserer priesterlichen Würde und Freiheit, unserer königlichen Würde. Königlich bedeutet ja souverän sein. Wenn wir uns bewusst machen, wie es im ersten Petrusbrief heißt, ihr seid ein ausgewähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft. Und was ist so priesterlich, wie wenn wir auf dem Altar unseres Herzens unbefleckte Gaben der Frömmigkeit darbringen. Es geht um nicht weniger als unsere königliche, souveräne Würde, die wir im Loslassen, im Opfer erst wirklich geschenkt bekommen. Selbsthingabe, aber nicht als Selbstzerstörung und Selbstopfer, das wäre heidnisch, vor einem unbarmherzigen Gott, sondern im Vertrauen darauf, dass er uns durch seine Hingabe und sein Blut ausgelöst hat und wir darin frei, wirklich frei sind, uns selbst neu wiedergewinnen, ohne an uns selbst gefesselt und gebunden zu sein. Und dem Herrn wird das Opfer Judas und Jerusalems angenehm sein, wie in den Tagen der Vorzeit, wie in längst vergangenen Jahren. Amen.